Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass wir heute Nachmittag nochmal Zeit und Gelegenheit haben, über Gottes Wort miteinander uns auszutauschen. Ich möchte es also so halten, dass ich vielleicht so eine Dreiviertelstunde etwas sagen möchte zu dem Thema Hab nicht lieb die Welt und dass wir dann vielleicht auch noch Gelegenheit haben zu fragen und zum Austausch über dieses Thema. Für diejenigen, die heute Morgen dabei waren, da war das ja auch schon ein Grund, ein Bereich, der angesprochen wurde, dass in unserem Leben mit dem Herrn Jesus unser Verhältnis zu dieser Welt eine ganz wichtige Rolle spielt. Diese Welt, in der wir hineingestellt sind, in der wir uns bewähren sollen im Glauben. Diese Welt, die uns manche Möglichkeiten bietet, aber auch manche Versuchungen darstellt für Nachfolger des Herrn Jesus. Und ich möchte am Anfang einfach dieses Bibelwort mit uns lesen, das auch das Thema eigentlich angibt, aus 1. Johannes 2, ab Vers 15, wo der Apostel Johannes die Gläubigen mahnt im Auftrag des Herrn Jesus. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich lese auch nochmal das verwandte Wort aus Jakobus 4, Vers 4. Wo Jakobus auch auf unser Verhältnis zur Welt zu sprechen kommt und uns mahnt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir zum Anfang uns noch ein bisschen genauer überlegen, was sagt die Bibel eigentlich aus, wenn sie von der Welt spricht. Das ist ja ein Begriff, der ist ein bisschen vielschichtig. Im Griechischen heißt es übrigens Kosmos. Daher kommt Kosmetik, aber auch der Kosmos als das Weltall. Ja. Kosmos heißt eigentlich das Geordnete. Das ist ganz interessant. Ja. Gott hat ja die Welt mit wunderbaren Ordnungen geschaffen. Die Naturwissenschaft erforscht einige von ihnen und die Forscher kommen aus dem Staunen nicht heraus, wie Gott diese Welt so wunderbar geschaffen hat. Aber auf der anderen Seite heißt Welt oder Kosmos auch die Schöpfung in ihrer Gefallenheit. Wir wissen ja, dass in dem Moment, als Adam und Eva, die ja eigentlich so etwas wie die Regenten der Schöpfung waren, sein sollten, wie sie in Sünde gefallen sind, da ist auch die Schöpfung unter einen Fluch gefallen. Sie ist mit in die Sünde hineingezogen worden. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Tiere, auch der Löwe und der Tiger, alle früher Gras gefressen haben. Ja? Sie sind nicht als Raubtiere geschaffen worden von Gott. Dieses Raubtierwesen, das ein Tier das andere umbringt und von dem anderen lebt, das kam erst durch den Sündenfall. So wie manche andere Dinge in die Schöpfung erst durch den Sündenfall kamen. So heißt Kosmos, Welt auch gefallene, die unter die Sünde gefallene Schöpfung. Und dann im speziellen Sinn, und das ist in den meisten Stellen auch in den hier vorgelesenen der Fall, bedeutet Welt die Lebensweise der von Gott abgefallenen Menschheit. Die Menschheit, die von Gott sich losgesagt hat, die in der Sünde lebt, mit all ihren Werken, mit ihrer Zivilisation, mit ihrer Kultur, mit ihrer Technik. Das alles fällt im Prinzip unter den Begriff Welt. Und wir haben schon gesehen, angedeutet in Jakobus 4, dass diese Welt in Feindschaft und Auflehnung gegen Gott, ihren Schöpfer, lebt. Die Menschheit hat sich von Gott losgesagt. Die Menschheit lebt in einem Zustand der Auflehnung gegen ihren Gott und Schöpfer. Und das ist auch die große Not dieser Welt, warum sie in dem Bösen liegt. Die Bibel sagt auch ganz klar, momentan durch Gottes Plan und Zulassung ist ein gefallener Engel der Fürst und Gott dieser Welt. Und wer ist es? Der Satan, der Teufel. Ja? Er, der ein Engelfürst vor Gott war, ein heiliger Engelfürst einst, und der sich losgesagt hat von Gott, er war derjenige, den Adam und Eva auch erwählt haben. Sie haben nämlich dem Teufel mehr Glauben geschenkt als Gott. Und darum ist diese Welt unter der Macht des Satans. Der Satan ist der Fürst dieser Welt. Er regiert, aber über allem regiert Gott. Ja? Gott selbst hat es so gefügt, dass die Menschen schmecken sollten, was es bedeutet, unter der Herrschaft dessen zu leben, der der Verderber, der Lügner und der Mörder von Anfang an ist. Deshalb, die ungläubigen Menschen sagen ja oft, wie kann Gott es zulassen? Warum ist so viel Böses und Übel in der Welt? Wenn Gott wirklich wäre, dann würde er doch dafür sorgen, dass diese Welt gerecht und gut ist. Aber die Bibel sagt ganz klar, das haben wir Menschen uns selbst zuzuschreiben. Die Menschen haben dem Satan mehr geglaubt, der Schlange mehr geglaubt als Gott. Und so hat Gott sie unter die Herrschaft der Schlange gegeben. Aber jeder, der Buße tut und umkehrt davon, ja, der kann unter die Herrschaft des Friedefürsten kommen, des Herrn Jesus, schon heute. Und dann schmeckt er und sieht er, wie gütig und liebevoll und gnädig Gott ist. Wie gut wir es bei unserem Gott haben. Ich hoffe, dass schon viele unter euch das auch persönlich, diesen Schritt der Bekehrung getan haben und das schon erleben und schmecken, dass wenn diese Welt auch böse und egoistisch und verdorben ist, dass es bei dem Herrn Jesus wunderbar ist, mit ihm zu leben, dass er Frieden und Liebe schenkt, Harmonie, Geborgenheit, Gemeinschaft, all das, was diese Welt uns nicht bieten kann, in ihrem Zustand der Rebellion und Gefallenheit und Gottesfremde. Also die Welt, das bedeutet die Menschheit in ihrer Gottentfremdung, die Menschheit in ihrer Sünde und Auflehnung gegen Gott. Und nun sagt uns die Bibel ganz klar, dass wir in diese Welt hineingestellt sind. Aber dass wir auf der anderen Seite, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann gehören wir nicht mehr dieser Welt an. Diese Stellung der Kinder Gottes hat der Herr Jesus so eindrücklich in Johannes 17 in seinem Gebet für die Jünger und für die Gläubigen genannt. Vielleicht lesen wir da einfach mal ein paar Verse daraus aus Johannes 17. Ich lese vielleicht ab Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Also einst, und es gilt auch für jeden, der noch nicht bekehrt ist, gehörten wir zu dieser Welt dazu. Wir waren auch Rebellen. Auch christliche Kinder sind Rebellen gegen Gott. Auch christliche Kinder haben Sünde in ihrem Leben, haben ein Herz, das ferne ist von Gott von Natur aus. Wir werden alle so geboren. Wir sind alle Nachkommen Adams von Natur. Ja? Auch wenn wir gottesfürchtige, wiedergeborene Eltern haben, dadurch sind wir noch lange nicht selber gläubig. Wir gehören noch zu der Welt, bis wir selber die bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus fällen und uns herausretten lassen aus der Welt. Ja? Also einst waren wir in der Welt, aber wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, dann sind wir nicht mehr in der Welt. So sagt der Herr Jesus auch, Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und dann Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und dann geht es weiter. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Da haben wir jetzt also ganz verschiedene Dinge. Wir gehörten einst zur Welt. In dem Moment, wo wir uns bekehrt haben und dem Herrn Jesus angehören, sind wir herausgenommen aus diesem Lebenssystem der rebellischen Geschöpfe, die gegen Gott rebellieren. Wir gehören nicht mehr zu der Welt. Und dann heißt es auch, die Welt hasst uns. Und ihr Lieben, da kommen wir schon zu einem ganz großen Konflikt. Ich denke, den alle erleben werden, diejenigen, die nur äußerlich christlich sind und diejenigen, die innerlich Christus gehören. Nämlich, wenn wir dem Herrn nachfolgen, wenn wir so leben, wie es der Herr Jesus möchte, dann erleben wir Anfeindung, Spott. Der ist vielleicht nirgends schlimmer als in der Schule und bei jüngeren Kindern. Das ist hart. Ja? Aber es gehört dazu. Ja? Die Bibel sagt, die Welt, der Herr Jesus sagt, die Welt hasst mich. Er sagt zu seinen ungläubigen Brüdern, euch kann die Welt nicht hassen. Ja? Ihr seid ja selber von der Welt. Aber mich hasst sie. Und der Herr sagt auch, warum im Johannesevangelium? Weil ich ihnen geoffenbart habe, dass ihre Werke böse sind. Deswegen lesen manche Leute nicht gerne in der Bibel. Ja, die Bibel ist ein wunderbares Buch. Aber die Bibel sagt den Menschen, es ist etwas nicht in Ordnung mit dir. So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Du musst dein Leben ändern. Und diese Botschaft wollen viele Menschen nicht hören. Deswegen hassen sie die Bibel, deswegen hassen sie den Herrn Jesus, weil er in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, in seiner Liebe und Güte den Menschen gezeigt hat, ich bin ja gar nicht so wie er. Ich bin böse. Ich passe nicht zu Gott. Ja? Sondern ich bin ferne von Gott. Wisst ihr, als der Petrus mal wirklich die Heiligkeit Gottes in dem Handeln des Herrn Jesus erkannt hat, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Sache mit dem wunderbaren Fischzug, als der Petrus plötzlich am helllichten Tag ganz, ganz viele Fische gefangen hat, dann sagt er zu dem Herrn Jesus, Herr, gehe hinweg von mir, denn ich bin ein Sünder. Da hat er erkannt, ja, so wie ich bin, passe ich doch gar nicht zu diesem Herrn. Ich bin sündig, ich bin ferne von Gott. Und das ist jeder von uns von Natur aus. Ja? Aber der Herr Jesus hat ihn nicht weggestoßen. Er ist nicht weggegangen von dem Petrus, sondern er hat ihn angenommen. Ja? Und Petrus durfte an den Herrn Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und dann war er nicht mehr in der Welt. Aber als Folge, die Menschen haben ihn verachtet und angefeindet. Und das ist das, was wir auch auf uns nehmen müssen, wenn wir wirklich uns zu dem Herrn Jesus halten. Dass die Ungläubigen über uns spotten, dass sie uns mit schiefen Blicken ansehen, dass sie uns als komische Sektenleute betrachten. Und jetzt kommt das große Spannungsfeld. Wenn wir als Jünger des Herrn Jesus versuchen, uns mit der Welt gut zu stellen und mit der Welt Frieden zu schließen und Freundschaft zu schließen, dann können wir das nur tun um den Preis, dass wir unseren Herrn und Retter ein Stück weit verleugnen. Na, als Petrus da an dem Kohlentopf saß, im Feuer und sich gewärmt hat, und dann hat eine Magd gesagt, du bist doch auch einer von ihm. Dann hat er gesagt, nein, ich habe ihn nie gekannt. Er hat glatt gelogen. Er hat den Herrn verleugnet. Und das ist genau das Problem, warum uns die Bibel auch warnt vor der Welt. Wenn wir gerne im Strom mitschwimmen, ja, und wer möchte das nicht gerne? Beliebt sein, anerkannt sein bei den Klassenkameraden, bei den Freundinnen. Wenn wir mit dem Strom mitschwimmen, dann stellen wir uns gegen den Herrn Jesus. Dann müssen wir ihn verleugnen. Das erwartet die Welt von uns, dafür, dass sie uns anerkennt. Ja? Und das ist genau der Punkt, was uns auch vor die Frage stellt, wem will ich gehören? Wen will ich lieb haben? Wem will ich folgen? Der Welt oder dem Herrn? Auf der einen Seite haben wir die Entfremdung von dem Herrn Jesus, wenn wir der Welt folgen wollen, als unabänderliche Konsequenz. Auf der anderen Seite haben wir die Entfremdung von der Welt, wenn wir dem Herrn Jesus folgen wollen. Wir müssen eines von beiden wählen. Das ist auch dieser Punkt, den uns eben diese Bibelworte zeigen. Wenn wir wirklich dem Herrn gehören, dann sind wir herausgerufen aus der Welt. Die Welt wird uns feindselig begegnen. Wir werden auch keine Freude an den Dingen der Welt haben. Und trotzdem sendet uns der Herr Jesus in die Welt. Das geht übrigens erst dann, wenn wir aus der Welt wirklich draußen sind. Ja? Manche junge Christen sagen, oh, ich muss erst so richtig in der Welt drin sein, damit der Herr Jesus mich gebrauchen kann, um von ihm Zeugnis zu geben. Das ist aber ein völliger Trugschluss. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Ja? Wenn wir noch weltförmig sind und in der Welt dazugehören wollen, dann kann uns der Herr Jesus überhaupt nicht gebrauchen als seine Zeugen. Erst wenn wir heilig leben, erst wenn wir abgesondert von der Welt leben, dann kann der Herr Jesus uns gebrauchen und mit uns weitergehen. Ja, aber das ist, denke ich, so der Punkt, den wir lernen müssen, dieses Spannungsfeld. Wir sind in der Welt, wir sind hineingestellt in die Welt, aber wir gehören nicht zur Welt dazu. Wir sollen der Welt Zeugnis geben von dem Herrn Jesus, aber wir sollen nicht eine Liebschaft mit der Welt anfangen. Wie geht es? Oh, ich fürchte, das wissen wir alle ganz gut, wie das geht. Die Welt bietet den Christen einige Dinge an. Die Welt bietet gerade jungen Menschen eine ganze Menge Dinge an. Die Welt sagt uns, wenn du einigermaßen fleißig und tüchtig bist, dann kannst du zum Beispiel Karriere machen. Du kannst einen tollen Beruf lernen, wo du deine Fähigkeiten einbringen kannst, wo du dich selbst verwirklichen kannst, wo du machen kannst, was dir Spaß macht. Vielleicht kannst du sogar über andere herrschen, kannst vielleicht Abteilungsleiter werden oder Chef irgendwo ganz oben. Und dann hast du Macht und Geld und ein tolles Auto und ein tolles Haus. Und du kannst dir alle deine Wünsche erfüllen. Ist es nicht toll? Die Welt bietet uns Bedürfnisbefriedigung, Wunscherfüllung an. Ja? Man muss bloß mal irgendeine Zeitschrift aufschlagen, ja. Jeder wirbt um deine Bedürfnisse und Wünsche. Ja? Soll es lieber ein Fernseher mit Satellitenschüssel sein oder ein Auto oder ein neuer Computer oder eine Spielekonsole oder das oder jenes. Ja, wir haben im Grund zigtausende von Angeboten, was wir alles kaufen können, was wir alles, unser Herz an Dinge hängen können, uns verlieren können in allen möglichen Aktivitäten. Das bietet uns die Welt. Die Welt sagt auch, genieße das Leben, so wie es dir Spaß macht. Die Welt sagt, Gott ist ein Spielverderber. Er verbietet uns Dinge. Er hat ja da Gebote. Ist doch nicht in Ordnung. Mach doch einfach, was dir Spaß macht. Das ist auch das große Feld, das da so große Not macht, auch in der heutigen Zeit, der Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Jungen und Mädchen. Wo die Welt heute sagt, oh, vergiss doch diese einengenden Gebote Gottes. Probier es doch einfach aus, fang eine Freundschaft an, eine Beziehung. Wenn es nicht klappt, kannst du ja wieder aufhören und die nächste anfangen. Und so werden Menschen verführt, eigentlich das Schönste und Kostbarste, was Gott ihnen geben möchte, für ein billiges Linsengericht zu verschleudern und wegzuwerfen. Nämlich die Jungfräulichkeit, die Unberührtheit vor der Ehe. Das ist eine ganz große Not heute. Die Welt sagt, hab deinen Spaß. Und das sieht dann so aus, dass junge Menschen schon mit 12, 13 die ersten Beziehungen zum anderen Geschlecht anfangen. Dass sie oft schon mit 14, 15 schon den dritten, vierten Freund haben oder Freundin umgekehrt. Ja. Und dass sie gar nicht merken, wie sie dadurch beraubt und betrogen werden. Da möchte ich vielleicht doch etwas dazu sagen, weil eben die Welt immer wieder sagt, die Christen sind so eng mit ihrer Moralvorstellung vor der Ehe warten und unberührt in die Ehe gehen, ist doch lächerlich heutzutage. Ihr Lieben, das ist gar nicht lächerlich. Und ich habe selber als Mensch der Welt gelebt bis zu meinem 30. Lebensjahr, als ein Mensch, der alle diese Selbstverwirklichungsangebote ausprobiert hat und ausgelebt hat und dadurch leer und enttäuscht zurückgeblieben ist. Und ich habe an einer Stelle nach mehreren gescheiterten Beziehungen gedacht, oh, ich wäre so froh, ich könnte irgendwann mal eine Ehefrau, eine Familie haben. Aber ich habe gedacht, das ist für mich undenkbar, ja? Kann ich vergessen. Und dann kam Gott in mein Leben und ich durfte mich bekehren und dann habe ich genau das bekommen. Eine liebe, treue Ehefrau und eine große Familie. Und das war für mich wie ein Wunder, wie ein Geschenk. Denn von meinem alten Lebensstil her habe ich gesagt, ich bin da, habe keine Chance. Ja? Ich werde wahrscheinlich immer in irgendwelchen wechselnden Beziehungen leben müssen und enttäuscht sein und nie zu dem kommen, was ich mir eigentlich schon als Unbekehrter gewünscht habe. Woher kommt es? Wisst ihr, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er eigentlich gemacht ist, nicht für irgendwelche wechselhaften, oberflächlichen Genussbeziehungen, sondern sein ganzes Gefühlsleben ist darauf ausgerichtet, in einer lebenslangen Treuebindung zu leben. Wisst ihr, das ist nämlich gar nicht lustig und gar nicht toll, wenn man in einer Beziehung lebt, wo man genau weiß, der andere hat mich irgendwo aufgerissen, benutzt mich, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn er irgendjemand findet, der vielleicht ein bisschen hübscher oder ein bisschen reicher ist oder ein bisschen interessanter, dann lässt er mich sitzen und holt sich den nächsten Partner. Ja? Das ist etwas, was den Menschen zutiefst verletzt, wenn er so etwas erlebt. Ich habe sowas mehrfach erlebt. Ja? Und das war mir eine ganz große Not, noch als Unbekehrter. Ja? Aber Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er wirklich diese Geborgenheit braucht, dass er auch das braucht, der andere steht zu mir, auch durch schwere Ereignisse. Als meine Frau und ich geheiratet haben als gläubige Christen, da war meine Frau ziemlich schwer krank. Sie hatte Multiple Sklerose und konnte an ihrer Hochzeit gerade mal am Morgen aufstehen. Am Nachmittag beim Kaffee trinken musste sie ins Bett liegen, so erschöpft und müde war sie. Und wir waren nicht sicher, wie das weitergeht. Wir haben einfach gesagt, wir heiraten, Gott wird das Recht machen, und haben im Vertrauen auf den Herrn geheiratet. Aber ich musste mir sagen, mein Eheversprechen gilt auch dann, wenn meine Frau in 2 Jahren am Rollstuhl sitzt. Ja? Ich kann nicht sagen, oh, da habe ich mir es anders überlegt, das stand im Kaufvertrag nicht drin. Jetzt will ich zurücktreten. Ja? Das gibt es bei Gott nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Verbindlichkeit, diese Treue haben und dass Menschen sich auch von ihren Emotionen her, von ihrer Geschlechtlichkeit her öffnen und wirklich auch eins werden, das hat Gott für den Rahmen der Ehe vorgesehen. Und das ist etwas ganz Gutes und Wunderbares. Ja? Und die Menschen machen sich kaputt, wenn sie anders leben. Das ist auch ganz interessant, meine Töchter haben das manchmal erzählt, dass Klassenkameradinnen von ihnen gesagt haben, Mensch, im Grund hast du recht, sei nur froh, dass du noch keinen Freund hast. Ja? Und was anderes war auch interessant, ein junges Mädchen, das auch alles durfte und alles gemacht hat, Drogen und Alkohol und Partys und Freunde, die hat dann mal gesagt, ich weiß, dass meine Eltern mich nicht lieb haben. Sie erlauben mir nämlich alles. Ist doch interessant. Zutiefst weltliches, unchristliches Mädchen, ja? Hat alle Freiheiten, kriegt die Pille mitgegeben zur Party, ja? Und sagt, meine Eltern lieben mich nicht. Sonst würden sie mir das verbieten. Ja? Also die Weltmenschen spüren zum Teil, dass diese Freiheit, die Welt ihnen anbietet, genieße es, tu es gleich, tu es in vollen Zügen, achte nicht auf die Folgen, dass das im Grund Verführung ist. Ja? Aber sie tun es trotzdem, sie sind darin gefangen. Bloß wir müssen wissen, diese betrügerischen Angebote der Welt, sie sind wirklich betrügerisch, ja. Das sieht toll aus und das dicke Ende kommt nach. Und deswegen ist es Gottes Liebe, die uns Christen zuruft, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Hängt euer Herz nicht an diese betrügerischen Dinge. Ja, das ist genauso mit den Drogen. Mit den jungen Leuten wird versprochen, Mensch, du hast den Himmel auf Erden, du wirst tolle Sachen erleben, du fühlst dich spitze. Natürlich sagt niemand dazu, wenn du dann den Kater hast, wenn du dann runterkommst von deinem Rausch, dann geht es dir dreckig und du wirst abhängig und du fängst an, dein Leben zu ruinieren. Ja? Und so ist es mit der Sünde insgesamt. Sie sieht erstmal toll aus, verlockend, bietet dir alles, aber das Kleingedruckte, die Kosten, die werden dir vorher nicht erzählt, ja? Sondern die kommen hinterher auf dich zu und du musst einen bitteren Preis bezahlen. Und deshalb ist es Gottes Liebe, die diese Gebote erlassen hat. Ja? auch die Eltern, wenn sie als Christen konsequent leben, auch wir tun das, wir verbieten unseren Kindern eine ganze Menge Sachen. Ja. Und das ist gut so. Das ist die Liebe, die uns dazu drängt. Weil wir als Erwachsene wissen, dass viele Dinge in dieser Welt möglich sind und den jungen Menschen angeboten werden, aber sie machen kaputt. Sie sind zerstörerisch. Sie zerstören das Leben. Und das weiß Gott auch. Und deswegen ist es Gottes Liebe, die uns zuruft. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Hängt euer Herz nicht an diese Dinge ran. Ja? Das gilt eben auch für solche Dinge wie von mir aus Comics, Romane, Videos, Fernsehen. Ja? Ich habe das schon mal gesagt, wenn man das Fernsehprogramm inhaltlich zusammenfassen will, dann gibt es fast kein besseres Wort als das, was in 1. Johannes 2 steht. Ja? Der Inhalt des Fernsehens, auch vieler Romane und so weiter, ist einfach die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Ja? Das ist der Stoff, aus dem alle diese Träume, diese künstlichen Bilder, diese Lebensgeschichten, die gar nicht wirklich leben, wirklich dem Leben entsprechen, gemacht sind. Und wenn wir uns da reinziehen lassen, ja, dann prägt uns das. Da kommen sündige Verhaltensweisen, sündige Gedanken, sündige Empfindungen in unser Herz hinein und wir werden befleckt von der Welt. Und das ist ja das, was auch der Jakobus uns ans Herz legt. Ich lese das mal, Vers 27 in Jakobus 1. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wisst ihr, wenn ihr bestimmte Filme seht, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, hoffentlich noch nicht, aber das kann einen Flecken, einen tiefen Flecken auf eurem Geist und in eurem Herzen hinterlassen. Meine Frau hat früher in der Zeit, wo sie in der Welt gelebt hat, auch mal Filme gesehen, Horrorfilme zum Beispiel. Sie hat gesagt, sie hat Jahre später diese Bilder immer noch in ihrem Gedächtnis gehabt. Sie sind immer wieder ihr zum Vorschein gekommen und sie hatte Ängste deswegen. Ja. Das hat sich ganz tief eingeprägt. Ja. Wir können diese Dinge nicht leichtfertig konsumieren und sagen, oh, nachher ist wieder weg. Ja. Sondern das bleibt in unserem Herzen etwas zurück. Das weiß Gott. Deswegen sagt er auch, hüte dich, bestimmte Dinge überhaupt erst aufzunehmen in dein Herz. Bewahre es unbefleckt für den Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus in unserem Herzen wohnen will, dann sollen wir keinen Raum geben für andere Dinge, die als Götzen unser Herz ausfüllen wollen. Und die Welt bietet uns lauter solche Götzen an. Ja? Geld kann ein Götze sein. Konsumgüter, ja. Für junge Männer sind es zum Beispiel schnelle Computer und schnelle Autos. Ja? Ja? Da träumt irgendjemand von einem Ring mit einem Stern drin oder von vier Ringen oder von was weiß ich was. Aber das sind lauter Dinge. Ja? Da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht gefangen genommen wird. Dass man nicht anfängt, als Christ zum Beispiel unnötig viel Geld auszugeben für irgendwelche teuren Spielzeuge für jugendliche Erwachsene. Das gilt natürlich auch für die Frauen, da sind es wieder andere Dinge. Ja, Mode, Kleidung, irgendwelche Nichtigkeiten, wo man sein Geld hinhängt, sein Herz dranhängen kann. Ja. Und der Herr bleibt bei diesen Dingen auf der Strecke. Wenn wir eine Liebelei mit der Welt anfangen, dann schließen wir ein Stück den Herrn Jesus aus unserem Leben aus. Und das ist etwas ganz, ganz Trauriges. Das ist etwas, das uns auch immer leid tun wird. Ich habe heute Morgen das schon gesagt, wenn wir mal Bilanz zu ziehen haben vor dem Herrn Jesus. Wir müssen ja alle einmal vor Gott erscheinen und Rechenschaft abgeben über unser Leben. Ja? Und dann fragt der Herr auch, wie hast du dich der Welt gegenüber verhalten? Hast du die Welt lieb gehabt oder mich? Hast du mich verleugnet oder hast du die Welt verleugnet? Ja? Und ich denke, wir sollten uns das immer wieder auch ganz still vor Augen führen. Wo stehe ich da? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was will ich mit meiner Zeit anfangen? Will ich sie verschwenden und vertändeln im Jagen nach den Gütern dieser Welt? Beruf, Erfolg, auch Bildung, kann ein Götze sein. Ja? Das ist etwas Gutes, nichts Schlechtes. Aber wenn man ihm nachjagt, um der Bildung willen, um irgendwie groß rauszukommen, wird es ein Götze und wird es auch zum Fallstrick. Schon manchem jungen Christen zum Fallstrick geworden. Ja? Macht und Einfluss, Möglichkeit zur Selbstverwirklichung im Beruf, kann auch ein Götze werden. Kann uns auch wegziehen von dem Herrn Jesus. Und das ist etwas, was wir wirklich sehen müssen. Wir müssen ja in der Welt leben. Es ist auch nicht verkehrt, die Güter dieser Welt ein Stück zu benutzen. Die Bibel sagt uns, dass wir dieser Welt durchaus auch Dinge benutzen können, aber wir sollten sie so benutzen, als benutzten wir sie nicht. Das steht in 1. Korinther 7. Ja? Mit einem inneren Abstand, dass wir auch loslassen können, dass wir nicht unser Herz dran hängen. Ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das, was unser Inneres angeht, da lesen wir eben in Römer 12 diese Worte. Und die sind, denke ich, für uns alle wichtig. Römer 12, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus sagt uns hier, wenn du die Gnade Gottes erlebt und erfahren hast, wenn du errettet worden bist aus deiner Sündennot, aus deiner Ferne von Gott, wenn du ein Eigentum Jesu Christi bist, dann ist eigentlich die einzige Antwort, die du geben kannst, dass du deinen Leib, dein ganzes Wesen, dein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung stellst und hingibst. Wir haben am Freitag davon gehört. 2. Korinther 5, das ist damit verbunden, diese Stelle, wo wir vom Tod des Herrn Jesus lesen und auch von unserem eigenen Tod. 2. Korinther 5, Vers 14, da spricht Paulus von seiner Christusnachfolge und er ist ja unser Vorbild. Er sagt, die Liebe, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist Hingabe. Ja? Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich lebe nicht mehr dafür, dass ich mich selber groß mache, mich selber rausschmücke, mich selber verwirkliche, meine Bedürfnisse alle befriedige, das tue, was mir Spaß macht, sondern ich lebe für den Herrn Jesus, damit er groß wird, damit er die Ehre hat, damit er mich gebrauchen kann, damit ich Frucht bringe für den, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist die richtige Zielsetzung, auch schon für junge Menschen. Ihr Lieben, es ist ein Vorrecht, wenn man schon als Kind oder als Jugendlicher dem Herrn Jesus angehören kann und seine Zeit nicht verschwenden muss. Glaubt mir, jede eigensüchtig und selbstsüchtig verbrachte Minute wird uns im Licht der Ewigkeit leid tun. Leider sehen wir unser Leben nicht im Licht der Ewigkeit. Ja? Leider sind wir da manchmal absichtlich auch blind. Ja? Steht ihr, im Licht der Ewigkeit sind die ganzen nichtigen Dinge, die wir so gerne tun, um unser Ich zu pflegen, die werden uns alle mal leid tun. Die werden wir alle als Verlust abbuchen müssen, ihr Lieben. Aber die Zeiten, wo wir für den Herrn da waren, die Haltung, die Dinge, die wir für den Herrn Jesus getan haben, ob das nun ist, dass wir zum Beispiel ältere und kranke Menschen besuchen, dass wir mithelfen in der Gemeinde, dass wir Zeugnis geben für den Herrn, dass wir für die Mission etwas mithelfen und tun, solche Dinge werden Ewigkeitswert haben. Das nehmen wir einmal mit in den Himmel und es wird einmal uns sozusagen auch anzusehen sein, wie treu und wie konsequent wir dem Herrn gedient haben. Ja, das wird jeder sehen. Ja, Paulus sagt, in der Herrlichkeit werden die Sterne verschiedenen Glanz haben. Ja. Die, die wirklich treu und entschieden für den Herrn gelebt haben, werden größere Ehre haben, als die, die eben nur halbherzig gelebt haben. Aber wichtig ist, dass wir in Hingabe für den Herrn Jesus leben, dann gewinnt unser Leben das richtige Ziel und die richtige Richtung. Ich denke, das ist wichtig auch für euch, auch für die Kleineren. Ja, wofür lebe ich eigentlich? Wofür setze ich mich ein? Was ist es wert, dass ich danach strebe? Die Welt sagt, erfülle alle deine Bedürfnisse möglichst sofort, egal um welchen Preis. Ja. Aber das ist das zerstörerischste und dümmste, was wir tun können. Die Bibel sagt, lebe für den Herrn Jesus. Tue seinen Willen. Diene ihm. Du wirst es nie bereuen. Und das ist die Wahrheit. Ja? Und da müssen wir Entscheidungen treffen. Und da heißt es eben auch, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Schaut, und das ist der Punkt, in dem viele Christen versagen. Sie jagen dem Geld nach wie die Welt. Ich habe einen Christen mal gekannt, der hat auch ein Erbe gemacht, stattliches Erbe. Und dann kam irgend so ein windiger Christ, Scheinchrist daher und hat gesagt, willst du reich werden? Ich gebe dir die Möglichkeit, ganz tolle Aktien zu kaufen. Du kannst eine Kapitalanlage aus deinem Geld machen, kriegst du 10% mindestens Zins. Ja? Die Sprüche sagen, wer reich werden will, der fällt in viele Fallstricke. Ja? Der Mann hat es gemacht, der hat sein ganzes Erbe in dieses Geld investiert und nach 2 Jahren oder 3 Jahren war alles weg. Ja? Der Mann hatte sich verspekuliert, dieser sogenannte Christ saß im Gefängnis wegen Aktienbetrugs und tausende von Christen, die so dumm waren, die so unbiblisch gehandelt haben, ihr Geld dahin zu geben in der Hoffnung auf den dicken Zinsgewinn, 10% ist viel bei Aktienanlagen, ja? Die waren alle betrogen und haben alles verloren. Ja? Das war mir so eindrücklich. Das sind ganz praktische Dinge. Ja? Wenn wir unser Vertrauen auf den Reichtum setzen, statt auf den Herrn, der hätte das Geld in die Mission geben können. Da hätte es Zinsen gebracht in der Ewigkeit. Ja? Und so hat er alles verloren. Torheit. Ja? Und so ist es auch mit anderen Dingen. Wenn die Welt uns anbietet, Erfolg zu haben, reich zu werden, schnell unsere Bedürfnisse zu befriedigen, da müssen wir sehen, das ist eine Falle. Da kommt das dicke Ende hinterher. Aber wenn wir unser Leben hingeben für den Herrn, dann werden wir nie betrogen, dann werden wir nie enttäuscht, dann werden wir nie sagen können, ich habe die falsche Investition getätigt. Versteht ihr? Ja? Sondern der Herr ist treu. Aber dazu gehört auch, dass wir wirklich für ihn leben, dass wir unser Leben umgestalten, dass wir andere Prioritäten setzen. Ich habe es erst heute Mittag mit dem Bruder besprochen, für junge Leute auch die Berufswahl zum Beispiel. Ja? Es gibt manche Berufe, die sind vielleicht sehr attraktiv, man kriegt viel Geld, aber du versklavst dich als junger Mann 40, 50, 60 Stunden in der Woche für den Arbeitgeber zu schuften. Du wirst einmal keine Zeit haben, in der Gemeinde dem Herrn zu dienen, auch keine Zeit für die Familie. Alles wird zu kurz kommen. Alles wird geopfert dafür, dass man dann nachher einen dicken Mercedes hat und eine tolle Villa vielleicht. Ja? Aber das wird in der Ewigkeit nichts sein. Gar nichts. Im Gegenteil, es wird alles Minus sein. Ja? Und so gibt es viele junge Christen, die sagen, Mensch, ich will Meister werden, ich will das und jenes machen, überlegen sich gar nicht, was mache ich eigentlich, wenn ich Meister bin? Wenn ich Meister bin, dann muss ich eine Stunde früher da sein als alle, eine Stunde später weggehen als alle und ich habe so viel Stress, dass ich dann wahrscheinlich in der Gemeinde mal gerade froh bin, wenn ich sonntagmorgens noch anwesend bin. Ja? Ich habe keine Kraft mehr, dem Herrn zu dienen. Ich kenne zum Beispiel einen Bruder, der ist Ingenieur gewesen, er ist jetzt pensioniert. Und dem hat man auch eine bessere Stelle angeboten mit der Bedingung Überzeit. Und er hat gesagt, nein, ich bin gläubiger Christ, ich mache Jugendarbeit in meiner Gemeinde und ich werde keine Überstunden machen, außer in begründeten Notfällen. Ja? Daraufhin hat er keine so attraktive Stelle bekommen, aber er hatte Zeit, dem Herrn zu dienen in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Und das müssen sich junge Leute, deswegen sage ich es euch, ja, das muss man sich rechtzeitig überlegen. Ja. Nicht, dass man sagt, oh, ich will Bomberpilot werden, ja, oder Matrose bei der Armee und dann nachher überlegt man ja, was machst du eigentlich, wenn du Familie gründen willst. Ja. Meinst du, dass das so ein toller Beruf ist? Wir müssen uns diese Dinge überlegen. Es gibt manche gottesfürchtige junge Leute, die suchen sich heute schon ihren Beruf aus, weil sie sagen, ich will dem Herrn vielleicht mal in der Mission dienen. Ja, die suchen sich einen Beruf, den man in der Mission brauchen kann. Das finde ich weise. Ja? Aber wenn ich mir einen Beruf rauspicke, der vielleicht viel Geld bringt und Selbstverwirklichung, wo ich aber ganz sicher in der Gemeinde weg vom Fenster bin, dann habe ich von vornherein eine falsche Entscheidung getroffen. Nicht als Nachfolger Jesu Christi. Ich habe mich dieser Welt angepasst. Versteht ihr? Ja? Da müsst ihr vor Gott Entscheidungen treffen. Und zwar rechtzeitig. Bevor ihr schon mal in einem Gleis drin seid, von dem ihr nicht mehr so ohne weiteres runterspringen könnt. Ja? Also, diese Dinge, sich der Welt anpassen. Ja? Das gilt auch natürlich für die ganze Herzenshaltung und auch für das damit verbundene Äußere. Wisst ihr, das habt ihr von euren Eltern hoffentlich auch schon immer wieder gehört, aber ich sage es euch einfach mal als ein Außenstehender und noch dazu als ein westlicher Christ, ja, dass es auch nicht recht ist, wenn man sich in seiner Kleidung, in seinem Verhalten, auch in seiner Wortwahl der Welt anpasst. Die Welt hat zum Beispiel eine ganze Menge unreine Worte, die der Teufel ganz bewusst in die Sprache hineingebracht hat, um die Menschen letztlich immer tierischer zu machen. Ja? Da gehören solche Worte wie geil zum Beispiel dazu. Ja? Das ist heute Mode, aber das ist ein ekelhaftes Wort. Ja? Das ist ein unreines Wort. Das sollte ein Christ nicht sagen. Und da gibt es noch ganz andere Dinge, die ein Christ erst recht nicht sagen soll. Ja? Einfach weil wir geheiligt sind, weil wir für Gott zur Verfügung stehen und nicht den Weg der Welt mitgehen. Das gilt auch für die Kleidung und das Aussehen. Das ist bestimmt ein Wunderpunkt, ja, für manche, die sagen, oh, die Älteren, die meckern immer rum. Aber schaut mal, wenn ich wirklich für den Herrn Jesus lebe, wenn ich auch sehe, dass ich meinen Ehemann eigentlich nicht gewinnen will, indem ich irgendwelche körperlichen Reize demonstriere und zur Schau stelle, sondern ich will ja vielleicht doch einen treuen Ehemann, einen gottesfürchtigen Ehemann, dann werde ich anders leben, dann werde ich mich auch anders kleiden, nämlich züchtig und anständig. Ja? Dann werde ich nicht nur Röcke anziehen, was biblisch gut und richtig ist, sondern auch Röcke, die lang genug sind. Dann werde ich schauen, dass ich durch mein Verhalten nicht irgendwie Anstoß errege, auch bei jungen Menschen des anderen Geschlechts. Dass ich nicht zum Gespött für die Welt werde. Wisst ihr, die Welt weiß ganz genau, wie ein junger Christ sich verhalten sollte. Überhaupt ein Christ. Mann und Frau. Und die Welt verachtet es im Grund, wenn ein Christ sich so verhält wie die Welt selber auch. Ich habe das immer wieder festgestellt. Ungläubige sind enttäuscht auf eine Weise, wenn Christen sich so verhalten, wie die Welt sich verhält. Ja? Sie erwarten eigentlich von einem Christen etwas anderes. Und schaut, wenn wir ein Zeugnis für die Welt sein wollen, dann können wir das nur, wenn wir uns deutlich und klar von der Welt unterscheiden. Wenn wir gegen den Strom leben. Ja? Wie gesagt, das hat nicht nur was mit Äußerlichkeiten zu tun. Es geht um die Herzenshaltung. Zum Beispiel, dass wir solche sind, die unsere Lehrer respektieren und achten. Und wenn alle über die Lehrer spotten und dummes Gerede über die Lehrer führen, die dann wirklich auch bereit sind, respektvoll zu bleiben und vielleicht auch sogar die Lehrer zu verteidigen. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Ja, dass wir nicht über die Obrigkeit lästern, dass wir nicht Respektspersonen lächerlich machen, wie das heute überall getan wird. Dass wir zum Beispiel auch gewissenhaft und treu sind, das fängt bei der Schule an, dass wir nicht Spickzettel schreiben und nicht die Hausaufgaben in der Pause abschreiben, sondern dass wir sie ehrlich zu Hause machen und zwar so, wie sie gefordert sind. Ja? Nicht mogeln. Das ist zum Beispiel ganz praktiziertes Christentum. Ja? Und dass man später auch seinem Chef gegenüber in der Arbeit als jemand Zuverlässiges und Ehrliches bekannt ist, wo der Chef sagt, Mensch, da kann ich mein Werkzeug und meinen Geldbeutel hinlegen, da passiert nichts, wenn der da ist. Ja? So muss das sein. Dass wir auch in unserem alltäglichen Verhalten ein Zeugnis für den Herrn Jesus sind und anders leben als die Welt, uns nicht anpassen. Das ist das, was der Herr möchte, dass wir für ihn leben, dass wir mit unserem ganzen Leben Zeugnis geben. Ich lese dazu mal noch zwei Stellen und dann wollen wir auch Schluss machen. Aus dem Titusbrief. Titus 2, ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ja? Also wir haben eine Perspektive. Diese Perspektive ist nicht unsere Karriere und unser Glück, sondern dass der Herr bald wiederkommt. Und dass er dann unser Leben, wenn wir es in Hingabe für ihn leben, bewerten und belohnen wird. Das ist unsere Perspektive, wenn wir gläubig sind, wenn wir den Weg richtig gehen mit dem Herrn. Ja? Und dann können wir auch besonnen leben. Nicht jeder Mode und jeder Versuchung hinterherrennen und reinfallen, sondern uns zurückhalten, bewusst abwägen, was ist gut für mich als Christ. Dann können wir gerecht leben, dass wir den Willen Gottes tun und gottesfürchtig. Ja? Dass wir Ehrfurcht vor Gott haben, auch in unserem Alltagsleben. Und so ähnlich finden wir es auch in Philipper 2. Und das wünsche ich uns allen, dass der Herr mal das auch von uns sagen kann. Da heißt es, Vers 14 und 15 und 16, tut alles ohne Murren und Bedenken. Also wenn wir wirkliche Gotteskinder sind, dann tun wir den Willen Gottes nicht murrend. Jetzt muss ich wieder das und jenes machen und gehorsam sein und das nicht, darf ich nicht machen, sondern wir tun freudig, was der Herr Jesus will. Von Herzen, nicht gezwungenermaßen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Also wenn wir wirklich als Christen so leben, wie es der Herr Jesus möchte, dann sind wir Lichter. Dann leuchten wir, dann fallen wir auf mitten unter diesem verdrehten und verkehrten, gottlosen Geschlecht. Und die Menschen fragen sich, was ist mit dem? Warum strahlt er so einen Frieden aus? Wenn meine Frau manchmal im Einkaufszentrum einkaufen geht, manche wissen vom Sehen her, dass sie die Mutter einer großen Familie ist, wir haben 10 Kinder, dann sprechen wildfremde Menschen sie manchmal an und sagen, sie strahlen so einen Frieden aus. Wie kann das sein? Ja? Dabei fühlt sich meine Frau gerade nicht besonders friedeerfüllt in so einem Moment. Ja, das ist einfach ein Zeugnis. Gott macht es so, dass man abspürt, dieser Mensch lebt mit dem Herrn Jesus. Ja? Dann können wir Lichter sein. Dann können andere Hoffnung schöpfen und werden auch andere offen werden für das Wort des Lebens, für das Evangelium. Ja, wir sind Zeugen Jesu Christi, wir sind Boten. Entweder hört man von uns Nullsignale oder tatsächlich können wir Menschen Zeugnis geben, dass auch sie fragend werden und suchen und den Herrn Jesus suchen. Das hat mir immer wieder festgestellt, auch schon junge Leute, auch schon Schülerinnen und Schüler konnten, wenn sie mit dem Herrn Jesus gelebt haben und Mut hatten, Zeugnis zu geben, auch Menschen zum Glauben führen. Ich kenne eine Gemeinde, das sind zwei junge Frauen durch das Zeugnis einer Schülerin, eines jungen christlichen Mädchens, die wirklich dem Herrn Jesus gehört hat und nachgefolgt hat, zum Glauben gekommen. Ja, die sind beide noch, leben noch mit dem Herrn und sind auch noch in der Gemeinde drin. Ja. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn wir auf diese Weise ein Licht sein können, ein Zeugnis für unseren Herrn. Ja, soweit einmal das Wort Gottes. Und jetzt hoffe ich, dass ihr auch noch einige Fragen habt, dass wir noch auch Gelegenheit zur Aussprache haben. Seid so frei und stellt eure Fragen, wenn ihr welche auf dem Herzen habt. Gut, das ist eine gute Frage, denn ich denke, auf der einen Seite ist klar, dass wir jede, sagen wir mal, Kumpanei und Beziehung, in der die Welt uns missioniert, vermeiden müssen. Dass wir aber durchaus Beziehungen haben sollen und pflegen sollen, in der wir die Welt missionieren. Ja? Sprich, wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin und ich habe meinen Stand als Christ klar gemacht, sodass sie nicht auf den Gedanken kommen oder wissen, wenn ich den jetzt einlade, mit mir eine Zigarette zu rauchen oder mal in der nächsten Disco eine Nacht zu verbringen, dann wird er Nein sagen. Ja? Da brauche ich erst gar nicht kommen. Dann kann ich demjenigen Zeugnis geben. Ja? Das ist das Problem. Oftmals sind wir in Verbindungen drin mit irgendwelchen Kumpels im Beruf oder in der Schule, die verleiten uns zum Bösen. Und da muss ich sagen, Absonderung. Ja? Schaff einen Sicherheitsabstand. In dem Moment, wo ich Kraft habe, Zeugnis zu sein, ja, wo ich meinen Weg sicher gehen kann und bin dann zum Beispiel mit Arbeitskollegen zusammen und es ergibt sich auch die Möglichkeit, mit ihnen mal über den Herrn zu sprechen und niemand, die Leute können mich nicht zu was Bösem verleiten, ja, kann ich durchaus auch solche Kontakte pflegen mit dem Ziel, dem Herrn zu dienen. Ja, vom Grundsatz her sollten wir unsere Freunde unter den Kindern Gottes suchen und nicht unter den Kindern dieser Welt. Ja, denn die Bibel sagt, irret euch nicht, schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Ja, und es ist einfach so. Ja, wenn wir nicht sehr stark sind im Geist, im Glauben, dann färbt das ab. Ja, wir kriegen das manchmal so mit, ja, wenn dann so Klassenkameraden von unserer Tochter sind und so, sie ist ziemlich aufmüpfig den Eltern gegenüber und man hört so, was sie ihren Eltern gegenüber sagt, dann versucht unsere Tochter dann ab und zu auch mal so in dem Ton mit uns zu reden. Ja. Man merkt sie gleich, dass das bei uns nicht geht, aber ja, man merkt so, das hat abgefärbt. Ja. Und in dem Sinn muss man da schon Acht haben, dass man nicht in Beziehungen drin ist, wo man selber ein Stück verweltlicht wird und abgezogen wird von dem Herrn Jesus. Sobald ich merke, ein Mensch zieht mich von dem Herrn Jesus weg. Das gilt natürlich erst recht für so Tändeleien und Beziehungen mit Ungläubigen des anderen Geschlechts. Ja, das ist einfach Sünde und das ist einfach ganz, ganz verkehrt und ein Spiel mit dem Feuer. Aber das gilt auch, wenn man mit Freunden zusammen ist. Ja, es gibt manche christlichen jungen Menschen, die sind durch Freunde, die sie nicht lassen wollten, echt in Sünde und ganz üble Abwege geführt worden. Ja? Und da muss man einen Trennungsstrich ziehen. Aber in dem Moment, wo ich feststehe im Herrn, kann ich gewisse Beziehungen pflegen, um Menschen für den Herrn zu gewinnen. Das will der Herr. Ja? Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach auch versucht, da innerhalb der Gemeinde auch ein bisschen auf andere zu hören und sich zu orientieren. Es ist zum Beispiel schwierig, klar, ich habe mich wirklich aus der Welt bekehrt. Ja? Ich habe bis zum Alter von 30 so die Dinge, die diese Welt zu bieten hatte, ausgekostet und habe festgestellt, es enttäuscht nur. Ja? Es zerstört dein Leben, es bringt dir überhaupt nichts. Ja? Von daher, als ich mich bekehrt habe, habe ich mit der Welt wirklich ein Stück gebrochen. Das war für mich überhaupt kein Problem. Ja? Dass es keinen Fernseher gibt, kein Kino, kein Theater, das musste mir niemand groß sagen. Ich hatte gar keine Lust drauf. Ja? Ich wollte das gar nicht mehr. Das war für mich fertig. Ja? Uninteressant. Jetzt ist es natürlich so, für Christen, die in einer gewissen behüteten Situation aufwachsen, sind diese Dinge unter Umständen sehr verlockend. Ja? Das scheint irgendwie als was ganz Tolles zu sein. Aber es muss nicht jeder junge Christ erst das durchleben, um nach 15 Jahren festzustellen, das hat mich enttäuscht und betrogen. Ja? So will das Gott nicht. Sondern Gott will eigentlich, dass wir auf die Warnungen und Mahnungen der Älteren oder auch derer, die das selber durchlebt haben, hören. Weil wisst ihr, das Sündenleben hinterlässt schon Spuren. Ja? Es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht mehr wieder gut machen. Dass ich zum Beispiel im Alter von 30 Gott sei Dank noch nicht zwei Ehescheidungen hinter mir hatte und drei uneheliche Kinder oder irgend sowas. Ja? Da kann ich dem Herrn heute nur dankbar sein. Ja? Ich war durch Gottes Führung noch ledig und konnte eine christliche Frau heiraten und wirklich eine christliche Familie gründen. Ja? Aber solche Dinge, es gibt manchmal katastrophale Umstände. Ja? Was macht man mit Menschen, die schon zweimal geschieden sind? Ja? Wenn sie jetzt sich bekehren, dann haben sie große Not. Dann ist es nicht mehr so einfach. Und genauso gilt es auch für andere Sünden. Wir haben jemanden auch bei uns in der Gemeinde, der auch als gelangweiltes Kind christlicher Eltern weggekommen ist vom Glauben und angefangen hat, Drogen zu nehmen mit irgendwelchen Kumpels zusammen. Und der ist heute schwer am Kämpfen. Der hat sich bekehrt, ja. Aber der ist so, der hat immer wieder Depressionen, ja. Dem geht es unheimlich schlecht. Und der bereut seine Drogenvergangenheit bitterlich, ja. Das hinterlässt Spuren, die nimmt der Herr Jesus auch nicht völlig weg unbedingt. Ja? Da muss man unter Umständen sein ganzes Leben lang für solche Sündenumwege bezahlen und leiden und einen Preis bezahlen. Ja? Das ist ein kostbares Gut, wenn man vor solchen Dingen bewahrt wurde von den Eltern. Nur irgendwann muss man die Entscheidung selber fällen, wie man zur Welt steht. Ja? Also wir als Eltern, wir können unsere Kinder auch nicht auf immer von der Welt absondern. Ja? Solange wir etwas sagen, sagen wir, lass diese Dinge, lass die Finger weg von Bravo. Das ist ein Schmutz, der dich da ankommt. Das wirst du nicht so leicht wieder vergessen, wenn du das mal gelesen hast. Ja? Aber Irgendwann mal werden die Kinder erwachsen. Irgendwann müssen sie selber die Entscheidung treffen, sonst kommen sie trotzdem noch in den Schmutz dieser Welt hinein und müssen es durch auf die bittere Art lernen, wenn sie überhaupt wieder zurechtkommen. Ist ja nicht gesagt. Müssen sie es auf die bittere Art lernen, dass Sünde ihren Preis kostet, dass das Wort Gottes nicht gelogen hat, sondern wahr ist. Ja, aber Gott möchte, dass wir es auf die bessere Art lernen, indem wir nämlich auf Ermahnung und die Warnung der Älteren achten. Und eine der schlimmsten Dinge, die der Teufel in unserer westlichen deutschen Kultur breit gemacht hat, ist die Verachtung der Älteren und aller Autorität. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen kennt. Ja? Heute wird einem beigebracht, sei als Kind schon selbstbewusst, kritisch, hinterfrage alles, lass dir nichts erzählen von deinen Eltern. Die dürfen dich sowieso, das und das dürfen sie nicht machen, ja. Und du kannst ja sehr auch verklagen. So ungefähr werden die Kinder verführt und zugerichtet. Ja? Aber die Bibel sagt eines, und es ist ganz wichtig, dass er das versteht. Die Bibel weiß ganz genau, ein junger Mensch ist gefährdet, weil er unerfahren ist. Ein junger Mensch meint, er weiß schon viel und kann schon viel, aber in Wirklichkeit weiß er viele, viele Dinge noch nicht. Und er hat von vielen Dingen nur die äußere Fassade gesehen, aber die Rückseite, die finstere Rückseite, erkennt er noch nicht. Und deshalb hat Gott es so geordnet, dass die Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen. Dass sie auf die Ältesten in der Gemeinde hören sollen und die Ermahnungen annehmen der Älteren und Ältesten. Warum? Damit sie nicht alle bitteren Erfahrungen, die andere machen mussten, indem sie in die Sünde und in die Fallen der Welt gefallen sind, selber nachmachen müssen und nachher ein ruiniertes Leben haben davor. Ja? Und das ist, denke ich, möchte ich euch sehr ans Herz legen, dass ihr diesen Geist der Kritik und der Auflehnung, der Verachtung der Eltern und der Ältesten, dass ihr dem ganz bewusst widersteht und Buße tut, wenn der in eurem Herzen schon drin ist. Ja? Gott hat es so gemacht, dass ein junger Mensch im Schutz seiner Eltern und im Schutz der Ältesten lebt und heranwächst, bis er selber reif und urteilsfähig ist. Ja? Unsere ältesten Kinder sind 22, die haben jetzt schon ein bisschen was vom Leben gesehen. Und die sagen, Papa und Mama, wir sind euch dankbar, dass wir so streng erzogen worden sind. Ihr hättet noch ein bisschen strenger sein können, sagen unsere Ältesten. Ja? Und sie sagen, ich bin froh, dass ich von vielem bewahrt worden bin. Jetzt, wo ich dahinter sehe, wo ich sehe, wie manche Leute leben in meinem Lebensumfeld, ist mir das erst richtig bewusst geworden, was für ein Vorrecht es ist, das Kind christlicher Eltern zu sein. Das sagen sie mit 22, ja? Mit 17, 18 haben sie auch in manchem gemurrt. Weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr murrt. Aber glaubt mir eines, es ist Gottes Güte, die sagt, die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen. Sie sollen nicht meinen, ich weiß alles besser und bin selber weise. Ja? Das ist die Haltung des Teufels, mal ganz klar gesagt. Sondern sie sollen wissen, ich weiß viele Dinge im Leben noch nicht. Ich weiß nicht, was hinten rauskommt. Ich kenne die Folgen und die verborgenen Spätfolgen vieler Dinge nicht. Ich will auf meine Eltern, auf die Ältesten, auf das Wort Gottes hören und ich will mich bewahren lassen. Ja? Glaubt mir, daraus kommt ein ganz großer Segen. Ja? Jede Sünde, in die wir nicht hineintappen müssen, hinterlässt auch keine hässlichen und zerstörerischen Spuren in deinem Herzen und deinem Leben. Ja? Und von daher, dieser Sog, ja, ich möchte doch auch mal ausprobieren, wie es da in der Welt ist und das Leben so richtig genießen. Wenn ihr halbwegs gottesfürchtig und weise seid, dann haltet euch davor zurück. Und bleibt auf der Spur, die Gottes Wort weist, die auch vielleicht hoffentlich eure Eltern euch weisen. Ihr werdet es später mal Gott und euren Eltern danken. Das kann ich euch versprechen. Ja? Manche Sachen lernt man erst kennen mit 30, 40. Ja? Ich habe manche Dinge auch erst verstanden über meine Eltern, über meine Erziehung, als ich selber Vater war und so allmählich heranwachsende Kinder hatte, da musste ich öfters mal an meine Eltern denken und was ich für ein wüster Rebell war und für ein übles Kind meinen Eltern gegenüber. Ja? Und ich habe auch gemerkt, wie das ist und habe auch gemerkt, wie der Teufel mich betrogen hat. Ja? Wisst ihr, man lernt auch charakterlich reif zu werden, erwachsen zu werden, nur indem man seine Eltern als Vorbild nimmt und nachahmt. Und irgendwann, wenn ihr da an dem Punkt gekommen seid, dann seid ihr ausbalancierte, gereifte Erwachsene, dann könnt ihr selber weitergehen. Und vielleicht auch manche Sachen anders machen als eure Eltern. Man muss ja nicht alles sklavisch nachhaben. Ja? Aber solange man selber nicht urteilsfähig ist, ja, hat Gott es als Ordnung gesetzt, ahme deine Eltern nach, folge der Führung deiner Eltern und der Ältesten und der Leute, die Verantwortung haben im Volk Gottes und die Reife und Autorität haben. Ja? Dann bist du beschützt. Wenn du da eigenwillig rausgehst, das ist wie so ein Schaf, das sagt, oh, ist das mal eine schöne Weide da drüben. Ja? Und zack, rennt aus der Herde raus und weidet alleine 500 Meter weiter und sofort kommt der Wolf und frisst dieses Schaf, weil das war nicht im Schutz der Herde. Ja? Ich sag's mal so. Ich sage lauter unbequeme Sachen. Ich darf das. Ich bin hier zu Gast. Aber denk mal drüber nach. Ich meine das eigentlich sehr ernst und glaubt mir, Gott meint es zutiefst gut mit euch, wenn er euch herausfordert, euer Leben nicht zu verschwenden in Eigensucht und Rebellion und Selbstverwirklichung. Das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt, dass ihr euer Leben radikal dem Herrn Jesus weiht und für den Herrn Jesus lebt. Schon ganz früh. Je früher, desto besser. Bin ich zutiefst überzeugt. Ja, wenn es schon genug ist, hören wir auf. Dann dürft ihr drüber nachdenken. Wenn ihr noch eine Frage auf dem Herzen habt, seid ihr herzlich eingeladen. Viertelstunde bin ich noch da. Ich möchte vielleicht eins noch sagen, einfach auch als Zeugnis und als Ansporn. Ich denke, es ist auch eine Schwierigkeit von jungen Christen, die eben so ein Stück halbherzig leben, die so halb noch auf der Seite der Welt und der Selbstverwirklichung sind und doch auch mit dem Herrn Jesus leben wollen. Das Problem ist, wenn wir nicht ganze Sache mit dem Herrn machen, dann erfüllt der Herr auch unser Herz nicht mit seinem Geist. Ja? Ich kann euch nur eines sagen, ich bin auch eine Zeit lang in so einem schwankenden Christsein gewesen, aber in dem Moment, wo ich mich wirklich entschlossen hatte, dem Herrn Jesus mich ganz hinzugeben, ganz Opfer auf dem Altar, mein Leben ganz für ihn zur Verfügung zu stellen, in dem Moment hat der Herr mir wirklich auch Freude und Erfüllung gegeben, die bis heute anhält. Beständiger Friede im Herzen, dass die Kraft des Heiligen Geistes einen trägt, auch durch alle Schwierigkeiten und Nöte. Das ist etwas, das will der Herr Jesus jedem schenken, aber er kann es nicht dem schenken, der nur halbe Sache macht. Das ist das Problem. Ja? Wenn du halbe Sache machst, dann hast du eine Leere und ein Vakuum in deinem Herzen. Du willst mit dem Herrn Jesus gehen, aber er erfüllt dich nicht ganz. Die Bibel sagt, der Herr gibt uns seine ganze Fülle. Er füllt jedes unserer Bedürfnisse aus. Und zwar im Überstrom. Und es stimmt. Aber es stimmt nur für den, der ganze Sache macht. Wenn du halb Christ bist, dann ist es eine elende Sache. Ja? Du genießt die Welt nicht richtig und die Sünde nicht richtig, weil du mit Recht sagst, das ist nicht recht von mir und das ist nicht gut. Ich weiß es ja eigentlich, ich tue es aber trotzdem. Weil ich eben so unausgefüllt bin. Und auf der anderen Seite ist genau dieses Hinken auf beiden Seiten der Grund, warum der Herr Jesus dich nicht so glücklich machen kann, wie er es eigentlich möchte. Denn es ist uns verheißen, die Kraft des Heiligen Geistes, die Fülle des Geistes, ein Leben, in dem wir wirklich erfüllt sind. Das heißt nicht, dass wir gar keine Probleme mehr haben, aber dass wir wissen, der Herr Jesus gibt uns Kraft, der Herr Jesus schützt und trägt uns, er leitet uns. Wisst ihr, in dem Moment, wo wir unseren Eigenwillen in den Tod geben und sagen, Herr, ich will nach deinem Willen leben, dann erkennen wir den Willen Gottes, dann werden wir geführt. Und zwar in Dinge, die wirklich sinnvoll und fruchtbringend sind. Und dann wachsen wir geistlich. Und dann werden wir zufrieden im Herrn. Ja, aber das hat einen Preis. Und der Preis ist, dass wir echte Nachfolger werden. Der Herr sagt ja, wer mir nachfolgt, dann nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Das heißt, Tod fürs Eigenleben. Das ist der Preis für echtes Christentum. Tod dem Eigenleben. Und ganz, ganz viele junge Christen sagen, oh, ich will schon mit dem Herrn Jesus leben, aber mein Eigenleben will ich auch noch leben. Das geht nicht. Ja? Entweder oder. Ja? Und in dem Moment, wo ich da an den Punkt von Gottes Geist komme, dass ich sage, ich will mein Eigenleben in den Tod geben. Ich will mich ganz dem Herrn zur Verfügung stellen, für ihn leben. Da erfüllt der Herr unser Herz und unser Leben. und wir werden glückliche Leute, die freudig den Weg gehen können. Der Herr will keinen murrenden Gehorsam, keinen Knechtsinn, sondern er will glückliche Kinder, die für ihn leben, die die Freude jeden Tag haben, den Frieden im Herzen, den die Beziehung zum Herrn bringt. Und das beraubt ihr euch, wenn ihr halbe Sache macht. Und dann ist man mürrisch wie das Volk Israel in der Wüste. Dann sagt man, oh, Gott hat uns kein Wasser gegeben. Wir wollen nicht immer nur Manna essen. Wo bleiben die Wachteln und der Knoblauch? Ja? 4. Mose. Das Volk Israel in der Wüste ist die Geschichte von ganz vielen jungen Christen, oder? Ja? Sie wurden begehrlich, sie haben gemurrt über Gott, aber sie haben nie ein Leben gekannt in der ganzen Hingabe und dem ganzen Gehorsam gegenüber Gott. Das ist ein erfülltes und glückliches Leben, das kann ich euch nur bezeugen. Ich erlebe das seit vielen, vielen Jahren und kann nur sagen, ich möchte es nie wieder eintauschen gegen die Zeit, wo ich halbherzig war. Und das möchte ich euch zur Ermutigung mitgeben. Macht ganze Sache mit dem Herrn. Investiert euer Leben, indem ihr es in den Tod gebt und dem Herrn übergebt. Und ihr seid beschenkte und reiche Leute für den Rest eures Lebens. Und darüber hinaus in der Ewigkeit. Ja? Und alles andere ist im Licht der Ewigkeit Torheit, Narrheit, Verlust und Verschwendung. Mögt der Herr euch das groß machen und eure Herzen anrühren, dass ihr wirklich etwas auch von diesem Glück eines dem Herrn Jesus hingegebenen Lebens erlebt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und damit würde ich auch Schluss machen dann. Der Herr sei mit euch. Ich will vielleicht noch beten und dann können wir uns verabschieden. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für deine große Liebe. Herr Jesus, du bist aus Liebe zu uns sündigen, von dir abgeirrten Menschen auf die Erde gekommen. Du hast den Himmel mit all seinen Reichtümern und seiner Herrlichkeit verlassen. Du wurdest ein geringer Mensch. Du hast die Bosheit und die Feindseligkeit der Menschen auf dich genommen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Ja, du warst bereit, den ganzen Zorn Gottes, das Gericht Gottes über unsere Schuld zu tragen. Du warst bereit, an unsere Stelle zu treten. Wir waren die Sünder, die den Tod verdient hatten, die das Gericht verdient hatten. Und du hast an unserer Stelle dieses Gericht ertragen. Und Herr, du möchtest, dass wir in dieser Welt für dich leben. Du hast uns herausgerettet aus dieser Welt, so viele wir schon dein Eigentum sein können. Du möchtest Menschen herausrufen und herausretten aus dieser Welt, damit sie in dir ewiges Leben haben und damit sie dir nachfolgen. Bitte segne durch du auch jeden einzelnen dieser jungen Menschen, die hier sind, Herr, die dein Wort jetzt gehört haben. Bitte gib du Gnade, dass sie doch ihr Leben im Licht der Ewigkeit überdenken, im Licht dieser Worte, die wir auch heute lesen durften aus der Bibel. Bitte schenke du doch Gnade, dass noch viele, dass doch alle die heute zusammen sind, wirklich ihr Leben von ganzem Herzen dir übergeben. Dass sie es nicht mehr eigensüchtig für sich selbst leben, dass sie es dieses Hinken auf beiden Seiten überwinden können, dass sie erfüllt werden mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und deinem Frieden und dass sie auch ein Leben führen können, das ein Licht für andere ist, damit andere Menschen auch noch zu dir finden können. Schenke du es doch in deiner Gnade. Wir wollen uns dir anbefehlen, bitten, dass du dieses Wort weiterwirken lässt in unseren Herzen und danken dir für deine Treue und deine Güte und Liebe. Amen.